Hebräer 13 ab Vers 5 heute Morgen. Ich habe diese Woche eine Info über Online-Betrug gelesen und das fand ich sehr interessant. Da wurde gesagt, die Angst, etwas von seinem Besitz zu verlieren, ist so alt wie die Menschheit. Was liegt also näher, als jemand mit der Drohung des Verlustes einer größeren Summe in eine Falle zu locken? Genau diese Masche wird laut einer Warnung des Verlages Computerwissen derzeit wieder von Cybergangstern genutzt. In massenhaft verbreiteten Mails, die vorgeblich von dem Internetbezahlungssystem PayPal stammen, wird behauptet, dass in den nächsten Tagen 6.800 Euro von dem Konto des Mailempfängers abgebucht werden. Details zu dem Zahlungsauftrag könne man der beigefügten ZIP-Datei entnehmen. Doch wer den Dateianhang aus Angst um sein Geld und in dem Bemühen, ein offenkundiges Missverständnis aufklären zu wollen, entpackt und die darin befindliche angebliche Rechnung per Mausklick öffnet, infiziert seinen Computer mit einem gefährlichen Spionageprogramm. Ich fand das interessant, die Angst, den Besitz zu verlieren. Angst, Geld zu verlieren, das macht Menschen manipulierbar. Das macht Menschen angreifbar. Wie geht's dir damit? Hast du Angst, Geld zu verlieren? Angst um dein Geld in Zeiten, wo die Inflationsgerüchte um sich gehen? Und wie leben wir als Christen in diesen Zeiten, in denen viele Menschen Angst um ihren materiellen Besitz haben? Wie soll unsere Einstellung sein? Geld gegenüber oder Besitz gegenüber? Und darum wird es heute gehen. Ich mag das an der Bibel. Die Bibel ist so aktuell. Aktueller als die Tageszeitung eigentlich. Gott spricht die Themen an, die heute wie immer absolut aktuell sind. Erinnert euch wieder daran, dass der Hebräerbrief an leidende Christen geschrieben wurde, die verfolgt waren, die in der Gefahr standen, wirklich alles zu verlieren. Und diese Christen mussten sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Wie leben wir als Christen in unsicheren Zeiten? Wie können wir Gott mit unserem Leben ehren inmitten von Verfolgung, von Leid, vielleicht auch von Verlust? Und wir haben im Vers 1 gesehen, da hat uns der Autor gesagt, die Bruderliebe bleibe. Und dann die Gastfreundschaft und dann, dass wir an andere denken und nicht nur an uns selbst. Und wir haben besprochen, diese Tendenz, die wir haben, gerade in schwierigen Zeiten, gerade wenn wir durch Leid gehen, dass wir uns nach innen kehren und uns nur um uns selbst kreisen. Und das ist das Wichtigste eigentlich, dass wir weiter lieben. Und dann das letzte Mal haben wir uns über Sex und Partnerschaft unterhalten. Leid kann auch sehr leicht Konflikte in eine Ehebeziehung reinbringen, kann Menschen verwundbar machen für Versuchungen, für Angriffe, vielleicht sogar die Tendenz da, wenn wir leiden, dass wir es mit der Moral nicht mehr so ganz genau nehmen, vielleicht einfacher die Tendenz nachzugeben, unser Fleisch zu befriedigen, dass wir müde sind, zu kämpfen. Und wir haben uns letztes Mal angeschaut, wie wir unsere Sexualität heil ausleben können. Gott hat uns gesagt, ehrt die Ehebeziehung, haltet sie rein, lasst nicht irgendwo eine dritte Person oder eine weitere Person in diese intime Beziehung eindringen. Und dann etwas, was auch immer Konfliktpotenzial in sich birgt, ist das liebe Geld. Was tun wir mit dem, was wir haben? Oder was tun wir, wenn wir es nicht haben, was wir gerne hätten? Darum wird es heute gehen. Und wirklich, wenn du mit deiner Sexualität und mit materiellen Dingen, mit Geld, Geld ist ja eigentlich nur materialisiertes Hab und Gut oder Zeit, Energie, die wir investieren. Wenn wir mit Sexualität und mit materiellen Dingen heil umgehen können, dann haben wir eigentlich schon sehr viel gewonnen. Denn das sind vielleicht die Dinge, die die Menschen heutzutage mehr treiben und immer schon mehr getrieben haben als alle anderen. Und auch Dinge, die Menschen mehr gefangen halten als vieles andere. Und so, wenn du ein Mensch bist, der seine Sexualität unter Kontrolle hat, wenn du ein Mensch bist, der seine Habsucht beherrschen kann, dann bist du eigentlich schon zu einem sehr großen Teil ein freier Mensch und ein heiler Mensch. Und das ist, was Gott für uns hat. Jemand hat mal gesagt, dass Geld ein toller Diener ist, aber ein furchtbarer Herr. Geldbesitz ist ein tolles Werkzeug, aber ist elend, wenn du der Sklave deines Geldes geworden bist, wenn es dich gefangen nimmt. Und im Prinzip gilt für Geld oder für Hab und Gut dasselbe wie für Sex, was wir letzte Woche besprochen haben. Es kommt schlicht und einfach auf den richtigen Rahmen drauf an. Der richtige Rahmen entscheidet, ob es Heil ist, ob es ein Segen ist oder ob es Unheil in unser Leben bringt. Lasst uns im Hinterkopf behalten, dass Gott wirklich alles gut geschaffen hat. Solange wir ihn in unserem Zentrum haben, solange wir alles auf ihn ausgerichtet haben, ist alles heil und gut und all diese Bereiche in unserem Leben finden den richtigen Platz. Wenn ich das bildlich darstellen sollte, dann würde ich so einen Knödel in der Mitte machen, der für Gott steht, und dann so konzentrische Kreise drumherum, die verschiedenen Lebensbereiche, Familie, Sexualität, Besitz, Arbeitsleben und so weiter. Solange das alles um Gott zentriert ist und auf Gott ausgerichtet ist, hat alles eigentlich seinen richtigen Platz. Und alles ist in Ordnung, alles ist heil. Aber wenn wir irgendwas anderes nehmen und an Gottes Stelle setzen, da fangen die Probleme an. Da kommen dann die Dinge aus der Balance irgendwo in unserem Leben und wir werden verletzt, wir werden versklavt, wir werden manipulierbar. Das ist wie bei der Kernspaltung eigentlich. Ne? Wenn du diesen Kern irgendwo spaltest oder rausnimmst, dann fliegt alles andere auseinander. Und so ist es auch in unserem Leben. Und wir können es in unserer Gesellschaft beobachten, oder? Obwohl viele jammern, jammern wir auf einem sehr hohen Niveau. Es geht uns eigentlich allen sehr, sehr gut materiell. Allein wenn du ausreichend zu essen hast und ein Dach über dem Kopf hast und Klamotten zum Anziehen hast und ein Auto hast, gehörst du zu den reichsten 15% aller Menschen, die je gelebt haben. Wir sind alle reich, Leute. Und wir sollten zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wir sollten uns an dem freuen können, was wir haben. Wir sollten uns darum freuen, dass es uns gut geht. Wir sollten sorgenfrei leben können. Zumindest das, was das Materielle angeht. Ich glaube, keiner von uns muss sich Sorgen machen, ob er verhungern wird oder nicht. Ob er was zum Anziehen hat oder nicht. Ob er vielleicht obdachlos ist morgen oder nicht. Es geht uns eigentlich super gut. Aber die Tatsache ist, ich höre sehr viele Menschen jammern. Und wenn wir die Statistiken anschauen, gehen heute mehr Menschen denn je zum Psychiater oder sind in irgendeiner psychischen Behandlung. Es gibt mehr Deprimierte als je zuvor. Wir haben über 3 Millionen Alkoholiker in Deutschland. Viele haben Existenzangst, Angst, ihren Besitz zu verlieren. Und was ist Existenzangst? Das sagt schon, was unsere Existenz ausmacht, was uns am wichtigsten ist. Ne? Und wenn Geld, Besitz hier diesen Platz von Gott im Zentrum einnimmt, ja, wenn wir das verlieren, dann fällt unser Leben wirklich auseinander. Aber ganz offensichtlich, wenn wir uns umschauen, läuft irgendwas falsch in unserer Gesellschaft, auch in diesem Bereich. Irgendwie sind die Dinge so aus der Balance geraten. Und wir wollen uns heute anschauen, was Gott uns darüber sagt, welche Einstellung wir haben sollen in Bezug auf das Geld. Erster Punkt ist wichtig, ist, dass wir das wieder im Hinterkopf behalten, dass alles, was Gott geschaffen hat, gut ist. Gott hat alles, das ganze Universum geschaffen, das ganze Materielle geschaffen, für uns eigentlich. Er meint es gut mit uns, er hat es für uns geschaffen, da ist nichts Böses dran, nichts Schlimmes dran. Die Gnostiker zu dieser Zeit des Neuen Testaments haben das gelehrt, dass der Geist gut ist, aber alles Materielle böse, und es gab immer wieder so Tendenzen. Und wir müssen das festhalten, so wie wir gesagt haben, dass es nicht geistlicher ist, zölibatär zu leben, als die Sexualität auszuleben, können wir heute sagen, dass Armut nicht geistlicher ist, als reich zu sein oder als Besitz zu haben. Das ist nichts Schlechtes in sich. Es kommt nur auf den Rahmen drauf an, auf den richtigen. Aber prinzipiell ist alles von Gott geschaffen, ist alles gut. Und Gott hat es wirklich uns gegeben. Wir haben ganz am Anfang der Bibel gelesen, in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 28, da steht, Gott segnete sie, die Menschen, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Schöpfung. Also wir können das genießen, was Gott uns gegeben hat. Wir sollen das beherrschen, das Materielle, was Gott uns geschenkt hat. Nicht, dass es uns beherrscht, sondern wir sind berufen, es zu beherrschen. Nicht, dass unser Besitz uns irgendwie einnimmt und beherrscht. Unser Zeug, unser Geld soll ein Werkzeug sein zur Ehre Gottes und dann unser Herr sein. Und ihr alle kennt es, dass materielle Dinge, Materialismus, Geld, Besitz, irdische Dinge, dass es die Tendenz hat, uns einzunehmen und uns einzulullen, unser Herz einzulullen und Gott von seinem Platz zu drängen, diesen Platz im Zentrum unseres Lebens zu drängen. Und wir müssen da vorsichtig sein und aufpassen. Im 5. Mose sagt Gott das seinem Volk. Da sind sie davor, in das verheißene Land zu gehen, in das Land, wo was überfließt mit Milch und Honig, auf gut Deutsch, es ist ein fruchtbares Land, da ist Überfluss da, sie werden Wohlstand haben. Und Gott sagt hier durch Mose zu seinem Volk, du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Und dann haben wir eine Warnung hier. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Das ist in 5. Mose 8, Abvers 10, wer mitlesen will. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und dein Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, also Überfluss, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und meine Stärke, meine Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Und es wird geschehen, wenn du jeden Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Wir sehen drei Gefahren des Wohlstands in dieser Stelle. Das erste ist, er sagt, passt auf, dass ihr Gott nicht vergesst. Dass den Gott nicht vergisst, der dich erlöst hat, von dem alles kommt. Und dann das zweite ist, pass auf, dass du nicht stolz wirst. Dass du nicht irgendwo diese Illusion hast, dass du alles selber geschaffen hast, aus eigener Kraft. Oh, ich bin so wohlhabend, mir geht's gut, weil ich bin ein harter Arbeiter, ich bin ein guter Unternehmer, ich bin ein kluger Geschäftsmann. Ja, wer hat dir denn die Kraft gegeben, zu arbeiten? Wer hat dir die Gaben gegeben? Wer hat dir die Intelligenz gegeben? Wer hat dir die Möglichkeiten gegeben? Wenn du irgendwo im Busch wärst, im Dschungel, dann mit all deinem Grips, mit all deinen Fähigkeiten, hättest du nicht das schaffen können, was du hast schaffen können. Wer hat dir das gegeben? Gott hat es dir gegeben. Lass uns das nicht vergessen, lass uns nicht stolz werden. Und das dritte ist, passt auf, dass ihr nicht von Selbstsucht und von Habsucht bestimmt werdet, statt von dem Herrn. Weil das ist Götzendienst. Passt auf, dass ihr nicht Götzendiener werdet. Und dann im 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 17, wird uns gesagt, besonders den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles darreicht zum Genuss. Also vierte Gefahr ist, dass wir anfangen, auf unseren Besitz, auf unseren Wohlstand, auf unseren Reichtum zu vertrauen, dass wir das zu unserer Sicherheit machen, statt Gott selbst. Und wenn wir das machen, sind wir arm dran. Ne? Viele Menschen finden gerade heraus, dass diese Dinge nicht so sicher sind, wie sie gedacht haben. Und dann haben sie Verlustängste. 5. Mose 28, Vers 47. Unser Überfluss soll uns dazu bringen, dass wir den Herrn, unserem Gott, mit Freude und mit einem fröhlichen Herzen dienen. Tust du das? Wenn nicht, dann ist es eigentlich ein Zeichen, dass die Dinge falsch laufen in deinem Leben. Dass du eine falsche Ausrichtung hast. Und wir müssen da aufpassen. Wir leben in einer egoistischen, habsüchtigen, eigennützigen Konsumgesellschaft. Und wir müssen realistisch sein. Unser Denken als Christen wird mehr von dem Denken dieser Welt beeinflusst, als wir es vielleicht wahrhaben wollen. Und wir müssen da vorsichtig sein. Wir müssen da umdenken. Buße tun. Wenn wir da mitgezogen worden sind in unserem Denken und beeinflusst worden sind. Wir müssen unser Denken erneuern, wie es im Römerbrief Kapitel 12 heißt. Und wir müssen alles wieder in diese Beziehung zu Gott zurückbringen. Also heute Morgen 5 Prinzipien in Bezug auf Geld, Einstellung, die wir dazu haben sollen. Und wenn wir über Geld reden, können wir genauso gut über Besitz reden. Erster Teil von Vers 5. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Euer Leben sei ohne Geldliebe. Also beim ersten Punkt geht es darum, worauf wir unser Herz ausrichten. Worauf wir unser Herz setzen. Das ist, was Lieben bedeutet, oder? Wenn ich jemanden liebe oder etwas liebe, dann ist mein Herz dort. Dann setze ich mein Herz, meine tiefsten Gefühle, meine Aufmerksamkeit auf diese Person oder diese Sache. Und das ist eigentlich die Grundlage für alles, was wir tun. Unser Herz. Also ehrlich, liebst du Geld? Liebst du materielles Zeug? Liebst du die Bequemlichkeit, die Wohlstand bringt? Ich denke, wir können alle ehrlich sein und sagen, ja, wir mögen es eigentlich mehr, reich zu sein, als arm zu sein, oder? Und ich hoffe, wir können das genießen, was Gott uns gegeben hat. Und das ist okay. Wir haben vorhin gelesen, dass Gott uns diese Dinge zum Genuss darreicht. Es ist nichts Böses dran. Aber bist du verliebt in das Geld? Nimmt es dich ein? Bist du eingenommen davon auf eine ungesunde Art und Weise? Denk, du kannst dich fragen, wie sehr liebst du das? Liebst du es mehr als Ehrlichkeit? Liebst du es mehr als ein gutes Gewissen? Liebst du Geld, Besitz mehr als Freundschaft? Oder deine Familie? Oder vielleicht sogar mehr als Gott? Oder Jesus? Liebst du es mehr? Bist du gewillt, diese anderen Dinge, deine Familie, Ehrlichkeit zu opfern, um mehr Geld zu bekommen, mehr Besitz anzuhäufen? Bist du gewillt, Kompromisse einzugehen? Vielleicht sogar Gott, Jesus zu verlassen, um mehr von dem Geld willen? Oder ist es umgekehrt? Liebst du Gott so sehr, dass du bereit bist, was von deinem Zeug aufzuopfern? Oder deine Familie mehr, dass du bereit bist, zu verzichten? Das zeigt uns, wo unser Herz steht. Und die hebräischen Christen, an die der Autor hier schreibt, die waren versucht. Ihr wisst, waren versucht, sogar Jesus zu verlassen. Zeiten der Verfolgung. Teil davon auch Angst zu verlieren, Verlustangst. Es gibt viele Menschen heute, deren Herz erkaltet wegen Geldliebe. Ich muss traurigerweise sagen, mein Freund, der mich zu Jesus geführt hat, ist da abgedriftet. So eingenommen, eingelullt worden von Geld, von Karriere, und irgendwann war Gott nicht mehr wirklich wichtig und hat begonnen, wirklich ein weltliches Leben zu leben, und das tut wirklich weh. Jesus hat uns gesagt, du kannst auf Dauer kein Jünger Jesu sein und ein Materialist sein. Das ist unmöglich. In Matthäus 6, Vers 24 hat Jesus gesagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Das ist unmöglich. Unser Herz ist nicht groß genug. Wie wir letzte Woche gesagt haben, wir sind dazu geschaffen, für eine Person in der Ehe, so ist es auch geistlich gesehen, wir sind geschaffen für einen Gott. Unser Herz ist nicht groß genug, mehrere Götter oder Götzen zu lieben. Jesus sagt, du wirst entweder Gott, den wahren Gott, den Schöpfer, der dich liebt, du wirst entweder ihn lieben oder du wirst deinen Götzen lieben, aber du kannst nicht beides lieben, das wird nicht funktionieren. Also Materialismus, Geldliebe, das kann ganz schön tödlich sein für unser geistiges Leben. Das sollte uns eigentlich alle ein bisschen aufrütteln. 1. Timotheus 6, Vers 10. Da heißt es, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Nicht das Geld. Es ist neutral. Aber die Liebe davon, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das war die Gefahr für diese Christen hier, dass sie abirren vom Glauben. Deswegen, euer Wandel, euer Leben sei ohne Geldliebe. Oh, passt da auf. Ich weiß nicht, ob es viele andere Dinge gibt, die uns leichter wegziehen können von Gott als Materialismus, als Geldliebe. Jesus hat gesagt, was sollen wir lieben? Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, wir sollen Gott lieben mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben, und wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist die Priorität. Und dann Geld und Besitz ist eigentlich nur ein Mittel. Das ist ein Werkzeug, um Liebe weiterzugeben. Siehst du das so? Lebst du so? Tust du das mit deinem Geld, mit dem, was du hast? Gottes Liebe weitergeben. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ja, wisst, Jesus hat gesagt, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wir können Jesus ganz praktisch lieben mit unserem Zeug. Cooler Gedanke eigentlich. Zweiter Punkt, den ich machen möchte, das ist schon der zweite Punkt. Sieh dein Besitz, sieh dein Geld nicht als das Ziel. Nicht als das, für was du lebst, sondern sieh es als ein Werkzeug. Wenn Geld das Ziel deines Lebens ist, dann ist es Götzendienst. Sieh es als Werkzeug. Sieh es als Befähigung, Gutes zu tun. Und ja, da gehört auch dazu, dass du deine Familie versorgst. Wir müssen nicht unsere Familie hungern lassen, um andere irgendwo zu segnen. Ist das nicht wunderbar? Überlegt euch das mal. Gott hat uns mit Ressourcen befähigt und zugerüstet, Gutes zu tun und sein Reich zu bauen. Und während wir das tun, noch Schätze im Himmel zu sammeln. Ist wunderbar, oder? Wunderbares Werkzeug, das Gott uns gegeben hat. Im 1. Timotheus, Kapitel 10, spricht Gott zu den Reichen. Und er sagt ihnen im Vers 18, dass die Reichen Gutes tun sollen und reich, nach Trachten reich zu sein, in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam. Also auf gut Deutsch, andere praktisch zu lieben, mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und wie gesagt, Jesus hat gesagt, was ihr anderen getan habt, anderen Menschen, das habt ihr mir getan. Also sollen all diese Dinge tun, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Ewige Perspektive wieder, Schätze im Himmel sammeln. Das ist das eine und das bringt uns auch Freude hier. Jesus selbst hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. In Lukas 12, Vers 15 sprach er zu seinen Zuhörern, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Das ist nicht, was uns glücklich macht. Zeug. Weil wenn das so wäre, dann müssten Michael Jackson und Britney Spears und Lindsay Lohan und wie sie alle heißen, müssten die glücklichsten Menschen auf der Erde sein. Aber ganz offensichtlich sind sie das nicht, wenn wir Leben betrachten. Und ihr wisst es auch. Mit 30 Euro kannst du dir, sag mal, 2 DVDs kaufen, zusätzlich zu den 200, die du eh schon im Schrank stehen hast. Oder du könntest zum Beispiel einen Monat lang einen Missionar in Indien unterstützen, der das Evangelium verkündigt. Was wird dir mehr Freude machen? Wenn du die Zeugnisse hörst von diesen Leben, die da verändert wurden und die Seelen, die für Jesus erreicht wurden, oder dass du noch einen Film in deinem Schrank stehen hast? Geben ist seliger als nehmen. Und ich meine, das ist schon wieder fast eine selbstsüchtige Betrachtungsweise, na, die Dinge so zu betrachten. Aber vielleicht sollten wir unsere Investitionen auch öfter unter dem Gesichtspunkt bewerten. Es bringt schlicht und einfach mehr Freude in unser Leben, wenn wir geben, als wenn wir nur für uns selbst selbstsüchtig anhäufen. Ich habe irgendwann mal von einer Studie gelesen sogar. Die haben herausgefunden, dass mehr Geld nur unser Wohlbefinden steigert, wenn wir es für Geschenke oder für Spenden ausgeben. Das ist, was die herausgefunden haben. Säkuläre Wissenschaftler. Also wenn wir nicht in uns selbst investieren, sondern wenn wir in andere investieren. Glück ist ein Nebenprodukt. Wenn du dem direkt nachjagst und denkst, oh Mann, wenn ich das noch hätte und das und das und das und noch mehr Geld, dann wäre ich glücklich, dann wirst du nie glücklich werden. Das ist ein Nebenprodukt. Nebenprodukt davon, dass du für Gott lebst und für deine Mitmenschen lebst. Wie Jesus gesagt hat, dass du Gott liebst, und deine Mitmenschen liebst für dich selbst. Dass du in andere investierst, dann wirst du selbst reich und selbst beschenkt werden und zufrieden werden. Also wenn Gott dir mehr gibt, größeres Einkommen, dann mach nicht unbedingt das, was alle in unserem Land machen, dass sie automatisch ihren Lebensstandard nach oben schrauben. Und dann immer so am Limit leben. Wenn Gott dir mehr gibt, dann nutze es als Gelegenheit, sieh es als Zurüstung, selber mehr zu geben und andere zu segnen. Und du wirst gesegnet werden. 100% garantiert von Gott hier. Dritter Punkt, den ich machen will, was wir sehen müssen, ist auch wie das letzte Mal, als wir über Sex gesprochen haben, da haben wir gesehen, dass unser Leib nicht uns selbst gehört, sondern dass er Gott gehört. Und genauso müssen wir heute festhalten, dass unser Besitz, unser Geld, was wir haben, nicht uns selbst gehört, sondern Gott. Wir sind eigentlich nur Verwalter. Verwalter sind nicht Eigentümer, sondern sind nur jemand, der bestimmte Summe oder bestimmte Waren für den Eigentümer verwaltet und in seinem Sinn einsetzt, verwaltet. Wir lernen das aus dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden in Lukas 19. Wir sind nicht Eigentümer, sondern wir sind Verwalter von dem, was wir haben. Wer ist der Eigentümer? Gott. Er ist der Herr, ihm gehört alles. Das heißt, er darf auch über alles bestimmen, was wir haben. Ist das richtig so? Wenn er der Eigentümer ist und wir nur verwaltet, dann darf er mitreden. was wir tun, mit dem, was wir haben. Nicht nur mitreden, sondern er darf reden. Er ist seins. Ich habe vor langer Zeit mal ein Beispiel gelesen. Ich habe, als ich mich bekehrt habe, so einen Andachtsplan gelesen. Vielleicht kennen das manche. Edelsteine heißt das, von Tim Rudwin. Und der war, ich glaube, in Australien. Irgendwo war der Missionar oder Pastor. Ich habe die Details vergessen. Aber was mir hängen geblieben ist, einmal hat er so einen Andachtstext, da ging es auch um ein ähnliches Thema. Und da ging es darum, dass ein Freund von ihm irgendwo seinen Besitz verloren hat und in Armut gefallen ist und wirklich bedürftig war. Und er hat für ihn gebetet, dass Gott ihn versorgt. Und Gott hat zu seinem Herzen gesprochen und hat gesagt, ja, warum gibst du ihm nicht? Warum begegnest du nicht seinem Bedürfnis? Und ich habe wieder die Details vergessen, ob das eine Krankheit war und Krankenhauskosten. Aber gesagt, gib du ihm. Und der Tim hat gesagt, was soll ich geben? Ich habe ja selber kein Geld. Und Gott hat zu ihm gesagt, ja, aber guck mal, ich habe 3 Autos. Verkauf deine Autos und gib deinem Bruder in Not. Er hat es gemacht. Würdest du das tun? Darf Gott so in dein Leben sprechen? Bist du offen dafür? Er ist der Eigentümer. Wir sind nur Verwalter. Und Gott hat schon gewisse Dinge zu uns gesprochen, dass wir einen Teil unseres Einkommens geben sollen. Zehnten. Und ich glaube, für uns im Neuen Testament ist nicht unbedingt festgemacht an einen bestimmten Prozentsatz, aber wir alle sollten Geber sein. Das ist glasklar in der Bibel und zwar regelmäßig, ist Teil unserer Anbetung, dass wir regelmäßig geben für das Reich Gottes, dass Pastoren, Missionare und ihre Familien versorgt sind. Und wir sollten darüber hinaus eine Vision haben und ein Herz haben für die Bedürftigen und die Armen. Besonders die Geschwister, aber ich denke auch an die Hilflosen. Mir liegen besonders die Ungeborenen in unserem Land auch am Herzen. Ich möchte regelmäßig das unterstützen, dass hier Müttern in Not geholfen wird und dass weniger Babys ermordet werden in unserem Land. Gott hat es schon gesagt. Frage ist, wollen wir hören? Also der dritte Punkt ist, sieh dich wirklich nur als Verwalter und fang nicht an, dich als Eigentümer zu sehen von dem, was du hast. Lass Gott mitreden über das, was du tust, mit dem, was du hast. Vierter Punkt ist, wir müssen uns entscheiden, wir müssen ein Stück weit auch lernen, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Seht ihr hier im Vers 5 heißt es weiter, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, mit dem, was ihr habt. Und das ist wichtig. Und wieder, die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern die zufrieden sind mit dem, was sie haben. Aber das ist so wichtig. Weil Unzufriedenheit führt zu Neid und zu Eifersucht und zu Streit. Und wir können uns das gut vorstellen, wie wichtig das war für diese hebräischen Christen. Vielleicht war da einer, der verfolgt wurde und der um Jesu Willen seinen ganzen Besitz verloren hat. Und dann sieht er seinen Bruder, der reich ist, der wohlhabend ist, den es aus irgendeinem Grund nicht erwischt hat. Vielleicht konnte der sich's richten. Oder vielleicht sieht er sogar den Gottlosen, dem es gut geht, der reich ist. Und da kommen Versuchungen in sein Leben, neidisch zu werden. Vielleicht sogar so zu denken, ja, warum soll ich Gott nachfolgen, wenn es dem Gottlosen besser geht als mir, materiell gesehen. Es zahlt sich nicht aus, für Gott zu leben. Ist auch ein Potenzial da für Spaltungen, für Uneinigkeit. Zu denken, ja, warum hat mein Bruder und ich habe nicht. Hey, der muss wirklich in Kompromissen leben, dass der so wohlhabend ist. Der kann nicht so geistig sein wie ich. Der sollte mehr geben. Habt ihr schon mal so gedacht, in die Richtung? Wenn ihr an reiche Geschwister denkt? Ich glaube, es ist auch ein Wort an uns. Und wichtig zu sehen, dass jeder von uns für sich selbst steht vor dem Herrn. Jeder ist für sich verantwortlich, für das, was er mit dem tut, was Gott ihm anvertraut hat. Also lasst uns auf uns selbst schauen, nicht auf andere. Lass uns nicht andere kritisieren oder uns vergleichen, schon gar nicht so geistliche Rückschlüsse ziehen. Oder er muss ungeistlich sein, weil er einen fetten Mercedes fährt oder einen fetten BMW fährt. So wie Judas gesagt hat, hätten wir es nicht verkaufen können und den Armen geben können. So diese Vergleiche. Hey, vielleicht ist der mit seinem fetten Mercedes viel freigebiger als du. Ich kenne ein paar wenige so wirklich reiche Leute, aber die auch wirklich so 50-60% ihres Einkommens für das Reich Gottes geben. Ich habe letztes Mal, als wir in Amerika waren, einen Bruder getroffen, der eine sehr erfolgreiche Firma hat. Und er sagt, das ist eigentlich nur ein Werkzeug. Hier hat eine Riesentafel in dem Büro und ihr Ziel war es, 1000 Missionare auszusenden und zu unterstützen. Was soll's, wenn der einen BMW fährt? Vielleicht, wenn du den kritisierst, der den Mercedes fährt, wie er seinen Überfluss einsetzt. Vielleicht hast du den Überfluss von 100 Euro in deinem Geldbeutel, den du nicht selber brauchst und du bist selbstsüchtig damit und du hältst das fest. Und du verschließt dein Herz vor dem Armen, den Gott dir aufs Herz gelegt hast. Aber gleichzeitig überhebst du dich über den Bruder, der vielleicht ein schöneres Auto hat. Aber die Wahrheit ist, du liebst dein Geld oder dein iPod viel mehr als der sein Auto. Und so muss uns auch bewusst sein, Geldliebe, Habsucht ist nicht nur ein Problem für Reiche, ist genauso ein Problem für Arme. Genauso eine Versuchung für die, die nicht so viel haben. Also entscheide dich, zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Und das kommt nicht unbedingt von allein. Das kommt nicht unbedingt natürlich. Im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 11 sagt der Paulus, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich kann arm sein, ich kann reich sein. Jesus gibt mir die Kraft. Gibt mir die Kraft, mit Wohlstand gut umzugehen. Es braucht manchmal mehr Kraft, als arm zu sein. Gibt mir die Kraft, wenn ich nichts habe, wenn ich Mangel habe. Ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Das ist eine Entscheidung. Und dann der fünfte Punkt ist, vertraue auf den Herrn und nicht auf deinen Besitz oder auf dein Geld. Und das ist eine Riesenversuchung, oder? Wenn wir was haben, dass wir dieses Zeug zu unserer Sicherheit machen. Unser Haus oder die Aktien oder der Rentenfonds oder das Sparbuch. Und das heißt eigentlich wieder, dass wir auf uns selbst vertrauen, statt auf den Herrn vertrauen. Und ich glaube, deswegen hat Jesus gesagt, dass es leichter ist, für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen Reichen in das Reich Gottes zu kommen. Diese Tendenz, auf sich selbst zu vertrauen. Und du wisst, Jesus kann nur jemanden retten, der auf ihn allein vertraut, zu seiner Erlösung. Und seht die wunderbare Verheißung, die wir hier in den letzten Versen haben. Der Autor zitiert hier aus Josua Kapitel 1 und aus Psalm 118. Warum brauchen wir uns nicht von unserem Geld oder unserem Besitz einnehmen lassen? Warum brauchen wir unser Zeug nicht zu lieben? Warum können wir uns zufrieden geben mit dem, was wir haben? Die Antwort ist, weil wir einen treuen Gott haben. Der Wandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Warum? Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch verlassen. Sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Der Herr sagt, ich werde dich nicht vernachlässigen. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht allein lassen. So können wir sagen, ich will mich nicht fürchten. Seht ihr, da ist wieder eine Entscheidung. Da ist wieder Glaube. Ich will das nicht tun, mich zu fürchten. Hey Gott, der himmlische Vater liebt dich. Du bist sein Augapfel. Er hat dich so lieb, dass er seinen Blick gar nicht von dir abwenden kann. Und er wird dich nicht im Stich lassen. Er wird dich nie allein lassen. David im Psalm 27 hat gesagt, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Er wird mich nie verlassen. Hey, Gott war treu zu Abraham, Gott war treu zu Mose, Gott war treu zu David, Gott war treu zu Josua. Du wirst nicht der erste Mensch sein, der erste Nachfolger Gottes, den er im Stich lässt. Manchmal haben wir diese Angriffe, manchmal haben wir dieses Gefühl. Nee, Gott hat sich nicht verändert, er ist treu. Und das ist unsere Sicherheit. Nicht dein Besitz, nicht dein Geld, nicht irgendwas Irdisches, sondern die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Er ist unser Fels und er ist treu. Er ist unser Versorger. Er hat uns durch Jesus gesagt in Matthäus 3, seid nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach allem diesen trachten die Nationen, die Gott nicht kennen. Denn euer Vater im Himmel weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, dass ihr euch von ihm beherrschen lasst und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist Gottes Verheißung. Gott ist allmächtig. Er ist der Gott, der alles in Existenz gesprochen hat, was existieren muss. Einfach durch sein Wort. Er ist allmächtig und er liebt dich. Und er ist dein Erlöser. Er ist dein Versorger. Er ist dein Helfer. Und deswegen, was soll ein Mensch mir antun? Selbst wenn sie mir alles wegnehmen, ihn können sie mir nicht wegnehmen. Und er ist das Größte, er ist das Wertvollste, oder? Wenn du Gott kennst, wenn du in Beziehung mit Gott bist, durch Jesus, dann bist du der reichste Mensch, den es gibt in dieser Welt. Er ist das absolut Größte. Dafür sind wir geschaffen, für ihn. Er ist das Sinn, er ist das Ziel unseres Lebens. Und ihn kann uns keiner wegnehmen. Und was ist das Schlimmste, was Menschen uns antun können? Können uns umbringen und in den Himmel befördern. Seine Gegenwart. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Das konnte er sagen. Wenn dein Leben dein Geld ist, oder dein Besitz, oder dein Haus, oder deine Firma, oder das Heimkino, oder die Aktien, oder das Sparkonto, dann kannst du das nicht sagen. Dann musst du sagen, Sterben heißt alles verlieren. Aber was unser Leben wirklich reich macht, ist unsere Beziehung mit ihm. Er ist das Ziel, er ist der Sinn unseres Lebens und er ist auch unsere Sicherheit. Nicht unser Geld, nicht unsere Ersparnisse, auch nicht der Staat. Er ist unsere Sicherheit und ihm können wir absolut vertrauen. Und wenn wir das tun, dann bringt es unheimliche Zufriedenheit und einen unheimlichen Frieden in unser Leben. Seht ihr, Angst und Sorgen ist eigentlich das Gegenteil von Vertrauen. Und das bringt Unfrieden in unser Leben. Aber wenn du in der Vertrauensbeziehung mit ihm lebst, dann kannst du mit David sagen, im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weil wenn ich ihn habe, dann habe ich alles. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ist das eine wunderbare Verheißung? Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, auch verlassen. Vers 7. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Das sind gute Führer, das sind gute Leiter, die das Wort Gottes weitergeben und lehren und nicht nur ihre eigene Weisheit, menschliche Weisheit. Und das ist das Wichtigste, was du als Leiter im Reich Gottes tun kannst für deine Schäfchen, ist, dass du ihnen Gottes Wort gibst, Gottes Wort lehrst. Treu und beständig. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an, ihres Lebens und ahmt ihren Glauben nach. Paulus konnte sagen in Philipper 3, Vers 17, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. weiß nicht, ob ich mich das sagen traue, aber auf jeden Fall hier wieder betont die Wichtigkeit als Leiter, als Vorbild zu leben. Das, wie du lebst, das spricht lauter als das, was du sagst. Und zum Abschluss, in Vers 8 nochmal eine wunderbare Tatsache: Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Jesus hat sich nie geändert, Jesus ändert sich nicht und Jesus wird sich nie ändern. Er ist absolut beständig, absolut fest. Manchen Menschen ist das ein Dorn im Auge, die haben ein Problem damit, dass Gott sich nicht ändert. Es ist nicht modern, was Gott über Sex oder Geld oder Zusammenleben sagt. Hey, muss er mit der Zeit gehen. Nee, Gott, Jesus wird sich nicht ändern, sein Charakter wird sich nicht ändern, seine Meinung wird sich nicht ändern und hat sich nie geändert. Er denkt noch immer, dass Sex in die Ehe gehört, er denkt noch immer, dass Homosexualität, praktizierte Homosexualität, ein Gräuel ist in seinen Augen. Er hasst noch immer die Sünde und er liebt noch immer den Sünder. Er hat sich nicht verändert. Manche stört das. Aber für uns, die wir ihn und seinen Charakter lieb haben, ist es wunderbar. Gott verändert sich nicht. Wenn du die Evangelien liest, wenn du über Jesus liest, Jesus ist noch immer derselbe. Und er wird dir gegenüber derselbe sein, wie er diesen Menschen begegnet ist, diesen Blinden, diesen Sündern, seinen Jüngern. So liebevoll, so ermutigend, so vergebend, so annehmend. Es ist wunderbar, Jesus hat sich nicht verändert. Und kombiniert es mal hier mit den Versen 5 und 6. Er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch verlassen. Der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten. Das, was Gott zu Josua und im Psalm gesagt hat, das gilt genauso heute für dich. Er hat sich nicht verändert. Er ist noch immer dasselbe. Also, lasst uns zusammenfassen, was wir heute gelernt haben aus Gottes Wort. 5 Prinzipien für unsere Einstellung dem Geld und dem Besitz gegenüber. Erstens, du sollst Gott lieben, allein und vor allem, und nicht dein Geld. Zweitens, Geld ist nicht ein Ziel an sich. Es ist ein Werkzeug, um Gottes Liebe weiterzugeben und um Schätze im Himmel zu sammeln. Drittens, unser Besitz gehört nicht uns, der gehört Gott. Wir sind nur Verwalter davon und wir wollen unser Geld in sein, oder sein Geld in seinem Sinn verwalten. Viertens, wir müssen uns entscheiden, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Und dann fünftens, vertraue auf den Herrn und nicht auf deinen Besitz, nicht auf dein Geld. Wir haben diesen Spruch, Geld regiert die Welt, das ist eine Lüge. Gott regiert die Welt, das ist die Wahrheit. Und er ist die einzige Sicherheit. Und er ist der Einzige, der es wert ist, dass wir ihm vertrauen. Kurzer Punkt zuletzt. Was kannst du tun, wenn du Geldliebe oder Habsucht in deinem Herzen findest? Erstens, es bekennen. Mit Gott übereinstimmen, sagen, Gott, das ist Sünde. Das ist falsch, das muss raus in meinem Leben. Zweitens, umkehren. Buße tun heißt es eigentlich, umdenken. Und drittens, dass du dein Herz zurück auf Gott richtest. Auch diesen materiellen Bereich deines Lebens um ihn ausrichtest. Und eine sehr praktische Art und Weise, wie du das tun kannst, ist durch Geben. Immer wenn du gibst, gibst du ein Stück von deiner Selbstsucht weg. Ein Stück von dem, was dich fesselt und bindet. Jesus hat gesagt in Matthäus 6, Vers 21, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Wenn du deinen Schatz in Aktien oder Immobilien oder in ein Auto investiert hast, dann wirst du sehr interessiert an den Aktienkursen sein und wirst dein Auto polieren, wird dein Herz dort sein. Genauso, wenn du in das Reich Gottes, in deine Brüder, in deine Schwester, in Bedürftige investierst, dann wird dein Herz dort sein, wo es hingehört. Also eine ganz praktische Art, unser Herz zu heilen, vielleicht eine, die wir uns nicht aussuchen würden, dann lieber sagen, okay Gott, ich möchte alles festhalten und trotzdem nicht habsüchtig sein. Aber Gott sagt, nee, die Medizin für Habsucht ist zu geben. Tu das und du wirst ein freier Mensch sein. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, ich möchte Danke sagen, dass du so aktuell bist und dass deine Worte so unheimlich aktuell sind für uns heute. Und ich danke dir, dass du nicht irgendwie um einen heißen Brei herumredest oder unverständlich abgehoben zu uns sprichst, sondern ich danke dir, dass diese Stelle so praktisch und auf dem Punkt ist und wirklich die Dinge in unserem Leben anspricht und berührt, die unser Herz berühren und was wirklich ans Eingemachte geht. Und ich möchte jetzt beten, Herr, dass du es uns persönlich machst. Dass du uns persönlich zeigst, wo wir vielleicht unser Denken oder auch unser Tun ändern müssen, wenn es um das liebe Geld geht und um unseren Besitz. Und ich danke dir, dass du so ein persönlicher Gott bist, dass du es tun kannst. Und so sprich zu uns und führ uns und leite uns und halt uns nah bei dir. Hilf uns, dass wir dich allein lieben mit allem, was wir sind. Unsere Mitmenschen lieben und dass wir dir allein vertrauen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.